Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Ich möchte als erstes mal noch klarstellen, warum heute Veronika und ich auf der Bühne stehen. Mich seht ihr sichtbar. Veronika hat für mich gebetet. Vorher, jetzt und auch die betet nachher für euch, wenn ihr das möchtet. Dazu kommt noch Elfriede und die Frau von Gebetsgruppe. Die haben alle für mich gebetet, dass ich heute hier morgen stehen kann, ohne zu großes Herzklopfen zu haben. Aber ich freue mich, dass ihr da seid, weil wir hatten auf dem Herzen die Menschen, die heute kommen. Du bist genau richtig heute Morgen an dieser Stelle. Halleluja. Ich bete kurz zum Anfang. Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben, für die Zeit, in der wir dein Wort lesen und verstehen und einfach hören, was du zu sagen hast. Amen. So, ein Titel, Tabitha, Gebet, das Tote auferweckt. Sehr, sehr aggressiv vielleicht das Thema, aber so war's. Wir fangen an mit der Geschichte von der Tabitha. Das ist eine Erzählung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9, ab Vers 36. Genau, ihr könnt mitlesen, ich lese mal hier vorne. In der Stadt Joppe lebte eine Jüngerin von Jesus. Sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen, wo immer sie konnte. Als Petrus in Lydda war, wurde sie plötzlich krank und starb. Man wusch die Tote und barte sie im oberen Stockwerk ihres Hauses auf. Joppe liegt nicht weit von Lydda. Die Gemeinde von Joppe schickte deshalb zwei Männer mit der dringenden Bitte zu Petrus: Komm, so schnell du kannst, zu uns nach Joppe. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der die Tote lag. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte. Weinend zeigten sie Petrus Kleider und Mäntel, die Tabitha ihnen genäht hatte. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte: Tabitha, steh auf. Sofort öffnete sie die Augen, sah Petrus an und richtete sich auf. Petrus reichte ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Dann rief er die Gläubigen und die Witwen herein, die mit eigenen Augen sehen konnten, dass Tabitha lebendig vor ihnen stand. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele fanden zum Glauben an den Herrn. Petrus blieb danach noch längere Zeit in Joppe und wohnt im Haus des Gerbers Simon. Soweit zur Geschichte oder zur Erzählung. Was ist passiert? Wir haben hier zwei Hauptpersonen in dieser Geschichte und eine kleine Nebenrolle am Ende der Geschichte. Ich möchte noch kurz sagen, dass Joppe ist eine Hafenstadt. Sie heißt heute Jaffa, ist in Israel. Und da war damals schon was los. Dieser Zusatz, der Name der Frau heißt Tabitha und bedeutet übersetzt Gazelle. Das ist deswegen hier drin, weil in dieser Hafenstadt gab es auch Griechen. Und die Griechen nannten die Tabitha Dorkas. So ist ja einfach die Übersetzung. Und damit man wusste, von wem man redet, hat man am Anfang der Geschichte auch dazu gesagt, das ist die Tabitha, die auch Dorkas genannt wird. Und die nämlich Gutes getan hat. Und zwar wem? Sie hat denen Gutes getan, die ihr zugekommen sind, sage ich mal. Sie hatte eine Begabung, nämlich das Nähen. Und sie hat Armen, Witwen und Bedürftigen geholfen, Kleider wieder in Ordnung zu bringen oder auch neue Kleider herzustellen. Also sie hatte sozusagen eine kleine Sozialarbeit unter sich. Sie hatte eine Aufgabe, sie hatte eine Begabung, sie konnte etwas. Und sie hat es eingesetzt. Zudem wird von der Tabitha genannt, sie war eine Jüngerin. Das heißt, man wusste, aus welchem Lager sie kommt. Aus denen, die Jesus nachfolge. Weil Jünger war in dieser Geschichte oder in dieser Zeit eindeutig zuzuordnen, das ist eine Person, die bei denen dabei ist, die Jesus nachfolgen, die an die Errettung glauben, die etwas tun. Und aus dieser Gemeinde, Arbeit damals in der Apostelgeschichte wurden auch Sozialwerke, will ich es jetzt vielleicht nennen, aber Sozialarbeit geleistet. Man hat sich um die Witwen und Waisen gekümmert. Das war ganz besonders damals, weil normalerweise waren die mittellos und waren am Rand der Gesellschaft, sehr schnell am Ende ihrer Kräfte. Aber Tabitha hat sich darum gekümmert, so gut sie konnte. Jetzt kommt die zweite Person, der Petrus. Petrus ist ein Jünger Jesu, der erste Jünger, den er berufen hat. Und Petrus war jetzt notwendig, dass er kam, weil die Tabitha krank geworden ist und gestorben ist. Und dann hat man festgestellt, wisst ihr, ich will das mal so sagen, es gibt Leute, die fehlen einem richtig, wenn sie nicht mehr da sind. Da hat man das Gefühl, es reißt ein Loch in die Gesellschaft. Das sind wichtige Personen, weil eine Beziehung zu dieser Person da ist. Viele Menschen kümmern sich. Man möchte nicht, dass die gehen. Und Tabitha war so jemand, die war bekannt. Und man wollte sie eigentlich nicht gehen lassen. Es war schlecht, dass sie krank geworden ist. Noch schlimmer, dass sie danach gestorben ist, nach der Krankheit. Und in diesem Land hat man früher, also wahrscheinlich heute auch, die Toten sehr schnell beerdigt. Weil wenn es da sehr heiß ist, dann setzt der Verwesungsprozess sehr schnell an und man bringt die Toten eigentlich gleich ins Grab. Aber die Jünger, also die Gemeinde damals, hat gesagt, nee, die Tabitha soll mal waschen, leg die mal oben in ihr Obergemach. Wir warten mal und wir schicken zwei Männer los, weil Petrus ist nicht so weit weg, das sind ungefähr 16 Kilometer bis nach Lydda. Geht mal rüber, holt mal Petrus, weil wir haben gehört, dass der beten kann, dass da Wunder passieren. Wir wollen da eine Chance einrichten. Bitte, die Tabitha, legt sie oben hin. So, dann hat man die Tabitha oben hingelegt ins Obergemach und viele ihrer Günstlinge oder ihrer Freunde, denen diese geholfen hat, waren da, die Witwen vor allem, und die haben bitterlich geweint, weil der Schmerz im Herzen so groß war. Ich sagte, sie wollten sie nicht gehen lassen. Ich sagte, Tabitha, warum? Petrus kommt, heißt in der Geschichte, er kommt sofort. Und dann, was macht er? Er kommt in das Haus, hört die Witwen laut klagen und er schaut sich das an. Sie zeigen ihm die Kleider. Schau, Petrus, das hat sie für mich genäht. Schau, Petrus, da habe ich da Hilfe bekommen. Schau nur, wie schön und wie gut die das kann. Und jetzt ist sie tot. Ist alles ganz schlimm. Und sie weinen und klagen. Petrus wiederum schickt sie raus. Habt ihr ja gelesen, mit mir zusammen. Er schickt sie raus und dann kniet er nieder. Er demütigt sich vor wem? Er demütigt sich vor seinem großen Gott. Er demütigt sich, weil er weiß, er kann nichts tun ohne die Unterstützung eines großen Gottes, dem alles möglich ist. Und hinknien ist eine Demutshaltung, das kennt man aus jeder Gesellschaftsschicht. Hinknien tut man dann, wenn man sich demütigt. Man beugt sein Haupt, man zeigt, dass man sich unterordnet. Er kniet, aber nicht nur, dass er kniet, nein, er betet. So, und jetzt möchte ich einen kurzen Ausflug machen. Ich habe heute etwas mitgebracht. Ein paar Streichhölzer. Ich möchte die erste Stufe des Gebets für euch erklären. Wenn du betest und du kennst Gott nicht und du weißt, die Situation überfordert mich jetzt, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und du stehst alleine vor Gott, weil jeder von uns steht alleine vor Gott erstmal. Und dann fragst du dich, was kann ich jetzt tun? Wie komme ich jetzt weiter? Warum stehe ich jetzt alleine da? Und warum ist mir das jetzt passiert? Dann gibt es so ein hilfloses erste Gebet. Das lernen wir auch in der Kinderstunde hier oben. Jesus, hilf. oder Vater, hilf. Das ist wie so ein Streichholz, das angeht, zack, jetzt muss mal was funktionieren. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich weitergehen soll. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich weiß auch nicht, wohin ich gehen soll. Aber ich schmeiße es jetzt mal weg. Gott, hilf mir. Dann hauen wir das raus. Das hat nicht so viel Auswirkung, weil das Streichholz wird, nachdem es angezündet ist, auch wieder ausgehen. Aber es ist ein Gebet. Und Gott hört zu. Und Gott wirkt auch oder Gott fängt an zu wirken. Und diese Frau, die Witwen, die sind so in dieser Stufe des Gebets, sage ich mal. Sie sehen, da ist was passiert. Tabitha ist gestorben. Was machen wir? Wir weinen. Wir weinen, weil uns das wehtut. Die Situation tut mir persönlich weh. Und ich will das nicht, ich kann da nichts ändern. Ich weine, ich zünde ein Streichholz an jetzt im Vergleich. Ich hau das jetzt mal raus, mein Schmerz. Damit hat sich jetzt mein Herz erleichtert, aber die Situation hat sich noch nicht geändert. Dann gibt es für mich, also das ist jetzt wirklich meine Auslegung, eine zweite Stufe des Gebets. Ich hole mir Hilfe. Und zwar in Form von Gemeinde. Wir sind ja nicht alleine. Tatsächlich steht ja jeder alleine vor Gott im Gebet erstmal. Aber wenn ich doch nicht weiß, was und wie ich beten soll, dann hole ich mir die Gemeinde. Ein bisschen mehr Holz, bisschen mehr Streichhölzer, wenn du willst, bisschen mehr Gebetsgewalt, Gebetsstärke. Und viele, die hier sitzen, wenn nicht sogar alle, haben erlebt, dass das Gebet der Gemeinde eine starke Auswirkung hat aufs persönliche Leben. Da werde Kranke gesund. Da wird Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung. Da werde plötzlich Arbeitsstelle gefunden. Es gibt viele Dinge, die Gott erhört hat, nachdem wir in der Gemeinde dafür gebetet haben. Und es ist gut, Teil einer Gemeinde zu sein. Und, ich möchte hier noch gleich Werbung machen, es ist gut, Teil des Frauengebets zu sein. Weil wir machen nämlich auch regelmäßig Gebetszeiten und wir versetzen Berge, sage ich immer. Genau. Da kenne ich, also in dieser Situation würde ich jetzt sagen, kenne ich einen Gott. Ich weiß, dass er wirkt und ich weiß, wo ich ihn finde. Das ist der Unterschied zu Stufe 2. Dann habe ich hier noch was dabei, ein schönes Stück Hartholz. Wenn das mal brennt, dann brennt's. Und so ist der Petrus. Und so möchte ich auch gern werden. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr auch dieses Ziel habt, so zu werden. Petrus war ein Mann, den Jesus berufen hat mit ungefähr 20 Jahren als Jünger. Dann hat er ihn gelehrt, 3 Jahre. Dann ist Petrus mit ihm bis zum Ende durchgegangen. An seiner Kreuzigung war er dabei oder an seinem Verrat. Und dann hat er immer wieder interessante Fragen gestellt. Und Jesus hatte ihn berufen. Und wir lesen jetzt gerade mal den nächsten Vers, was ich rausgesucht habe aus dem Matthäus Kapitel 16, Vers 15 bis 20. Hier haben wir den Petrus. Die folgende Situation, Jesus fragt seine Jünger, was sagen denn eigentlich die Leute, wer ich bin? Kennen die mich? Sagt mir mal, was kommt denn so aus dem Volk, wenn die über mich reden? Und dann sagt Jesus, und ihr, was denkt ihr über mich? Für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus weiß, er hat geantwortet aus tiefer Überzeugung, weil der Heilige Geist ihm das eingegeben hat. Er hat erkannt zu dem Moment, ja, das ist Jesus, der einzig wahre Sohn Gottes. Und Jesus antwortet, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Sagt Jesus zu ihm, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Bleib jetzt gerade mal hier kurz stehen. Petrus ist bei Tabitha. Er betet und sie wird wieder lebendig. Petrus hat vor Jahren die Zusage bekommen, er wird Gemeinde bauen und die Macht des Todes wird die Gemeinde nicht besiegen können. Und Petrus hat aber auch eine Schlüsselrolle dabei. Nächster Vers heißt, ich werde dir, Petrus, die Schlüssel zu Gottes himmlischem Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst werden. Das ist eine ganze Predigt für sich. Ich möchte jetzt darauf nicht weiter eingehen. Ich möchte nur sagen, dass Jesus ganz speziell über Petrus auch ausgesprochen hat, du bist jemand, auf den ich mich verlassen kann. Du wirst Situationen im Gebet ändern, da wird es nachher anders sein wie vorher. So. Dann gehen wir wieder zurück zur Geschichte. Also Petrus kniet, betet. Dann, stelle ich mir so vor, dreht er sich um oder wendet sich der toten Tabitha zu und sagt, steh auf. Er spricht aus. Er spricht es aus. Jetzt steh ich auf. Jetzt habe ich gebetet. Ich habe mich hingekniet. Ich habe mit Gott ein Zwiegespräch geführt. Und der Bitter, jetzt ist der Zeitpunkt, steh auf. Und sie öffnet die Augen, steht auf und er hilft ihr, sich aufzurichten. Und danach kommen die Witwen wieder rein und er zeigt ihnen die lebendige Tabitha. Und ich habe mich gefragt, warum Tabitha? Warum eine Frau im Alten, also im Neuen Testament, warum die Geschichte jetzt so wichtig ist, dass sie auch da aufgeführt wird, aufgezeigt wird. Was ist denn das Ziel einer Gemeinde? Oder was ist die Freude einer Gemeinde? Und diese Frau war bekannt in dieser Stadt, in Joppe. Und dass sie gestorben war und aufgebahrt worden ist, war auch bekannt, weil man hat sie vermisst. Es wurde viel darüber geredet. Und jetzt wurde auch viel darüber geredet, dass sie nicht mehr tot war, dass sie jetzt wieder lebendig war und warum die wieder lebendig geworden ist. Und es heißt dann im Wort Gottes in Vers 42, bald wusste ganz Joppe, was geschehen war und viele fanden zum Glauben an den Herrn. Und das ist meine Sehnsucht, dass Gebet Situationen verändert, Menschenleben verändert und dass Gemeinde da durchwachst. Weil Gemeinde ist ein Ort, wo Gebet konzentriert stattfindet, sage ich jetzt mal. Und gemeinsames Gebet heißt im Wort Gottes, ist mächtig, mächtig, richtig mächtig. Und am Ende, der letzte Vers von unserer Geschichte, geht so, Petrus, er blieb noch längere Zeit in dieser Stadt. Aber er blieb nicht im Tempel und nicht bei den hohen geistlichen Räten und Pharisäern oder sowas, sondern er blieb im Haus des Gerbers Simon. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Gerberei ein schmutziges Geschäft ist für die Juden, weil das hat was mit Tierhäuten zu tun, das stinkt, da will man nicht so gern hin, ist nicht so der beliebteste Job. Aber der Simon nahm ihn auf. Und ich bin mir sicher, Petrus hatte viel zu erzählen. Und die Gemeinde ist gewachsen. Petrus hat erzählt von seiner Zeit, die er mit Jesus gehabt hat und von den Möglichkeiten, nachdem Jesus in den Himmel zurück aufgefahren ist, von den Möglichkeiten, die jetzt auf der Erde möglich sind, wenn wir beten, wenn wir Gott ernst nehmen, wenn wir ihn suchen. Ja, dann möchte ich noch eine zweite Episode von Petrus seinem Leben erzähle. Das ist dann der nächste Vers, also im Prinzip die dritte Folie. Petrus war auch dabei im Garten Gethsemane, als Jesus sich zurückgezogen hat, um zu beten. Und er nimmt ihn mit und sagt, könnt ihr gerade da bleiben und eine Stunde mit mir wachen? Könnt ihr das? Könnt ihr eine Stunde mit mir wachen? Und Jesus war an einem Punkt angelangt, wo es ihm nicht gut ging. Er wusste, es geht jetzt dem Ende und ja auch der Folter entgegen und dem Tod. Und die Jünger schlafen ein. Und ich Danke. Danke wirklich dem Wort Gottes, dass Menschen einfach auch Menschen sind. Jesus hat sich das gewünscht, er hat es deutlich ausgesprochen. Trotzdem ist Petrus eingeschlafen. Und mal Vers 41 lesen wir: Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Und was mir wichtig ist bei diesem Vers, ist aus eigener Kraft. Ich sage euch, ich will. Ich bin dabei, ich bete gern und ich bete auch viel. Aber nicht immer. Aus eigener Kraft. Es kann kein Nonstop-Gebetsleben geben, also für mich nicht. Aber ich weiß, dass ich möchte. Und ich weiß, dass ich mit der Hilfe Gottes weiterkomme. Mit der Hilfe der Gemeinde, mit der Hilfe des Wort Gottes, mit der Hilfe unseres großen Gottes. So, und dann haben wir noch einen Vers. Am Ende des Lebens von Petrus schreibt er auch einen Brief, der erste Petrusbrief. Nächste Folie ist das, genau. Und der ist sehr lang. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das vorlesen möchte. Ihr könnt es auch gern zu Hause lesen. In diesem ersten Petrusbrief, Anfang Vers 3 bis 9, heißt oder sagt Petrus, zusammengefasst: Ich weiß, dass ich weiß, ich bin überzeugt davon. Ich weiß, ich bin mir so sicher, dass Jesus der Retter ist und dass das Ziel noch vor uns ist und dass das Ziel der Himmel ist. Und dass, egal was für Versuchungen wir hier auf der Erde haben, das Ende wird gut sein. Das ist ein Petrus. Und das ist ein Petrus, der betet, dass Tote wieder lebendig werden, weil er weiß und sicher ist. Und das ist das, was ich jetzt mit dem Holz vergleichen möchte. Mit einem Hartholz, das brennt, das stabil ist und das sich trotzdem hingibt und irgendwann auch verbrannt ist. Aber Petrus weiß, dass er sicher ist. Es wird was passieren. Situationen werden sich ändern durch unseren großen Gott und durchs Gebet. Amen. So, jetzt habe ich noch eine kleine Geschichte, wie man betet. Eine kleine Geschichte. Ich gehe zum Metzger, stehe vor der Wurst, gucke mir die Auslage an und sage: Oh, super. Dann kommt die Verkäuferin und sagt: Also, ich hätte jetzt gern 2 Körnerbrötchen, ein Croissant und ein Sonnenblumenkernbrot. Dann guckt sie mich an und sagt: Sie sind beim Metzger? Ach so, sage ich, das ist die falsche Adresse. Ja, dann muss ich wohl woanders hingehen. So, wenn wir beten, zu wem beten wir? Beten wir in das große Universum? Beten wir die Sonne an, den Mond? Zu wem beten wir? Und da gibt es einen Vers, Johannes Kapitel 16, Vers 23 und 24. Jesus sagt: Am Tag unseres Wiedersehens werden all eure Fragen beantwortet sein. Ich sage euch die Wahrheit: Wenn ihr den Vater bitten, in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt aus der Bibel, aber wo ich jetzt den Fokus drauf lege, möchte ich, wenn ihr den Vater in meinem Namen etwas bittet. Das heißt, ich darf Gott direkt fragen: Lieber Vater, ich habe das Problem. Jetzt brauche ich von dir eine Lösung oder Hilfe. Und dann schreibt der nächste Vers noch: Bisher, Jesus ist ja noch ist noch auf der Erde zu diesem Zeitpunkt im Johannesevangelium, bisher habt ihr euch nicht auf mich berufen, wenn ihr etwas von Gott erbeten habt. Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. So, wenn wir den Vater um etwas bitten, da gibt es ein Gebet in der Bibel, das kennt jeder. Das heißt: Vater unser. Es heißt nicht Jesus unser, es heißt auch nicht Maria unser oder die Sonne unser oder sowas, es heißt Vater unser. Und das liegt mir jetzt auch am Herzen, heute Morgen, wenn du da bist und du betest, heute oder morgen, geh direkt zum Vater. Bitte ihn, was du brauchst. Gott hat echt Zeit. Er hat genug Platz in seiner Aufmerksamkeit, dass du ihn um alles bitten darfst. Man darf für manche sagen, das ist ja ein komisches Gebet. Das macht nichts. Du stehst alleine vor Gott. Du bist ein Single vorm Herrn. Möchte ich jetzt mal sagen, du bist ein Single vorm Herrn. Du stehst allein vor Gott und du darfst beten. Das heißt auch im Wort Gottes mal, man soll ins Kämmerlein gehen, um zu beten. Das heißt, du darfst auch gerne alleine sein, wenn du betest. Und wenn du alleine bist, dann hört nur Gott dir zu. Und dann darf man alles sagen, was einen betrübt. Alles. So, jetzt habe ich noch ein paar zusammenfassende Sachen. Die letzte Folie lassen wir weg. Der Glaube an Gott hilft uns weiter. Amen. Gebet an die richtige Person ändert die Situation. Gott öffnet die Türen für Wunder. Das könnt ihr euch gut merken. Gott öffnet die Türen für Wunder. Noch abschließend das Thema Glaube und Zweifel. Ein Gebet, das nicht geglaubt wird, oder ein Zweifler. Was ist denn der Glaube? Der Glaube ist die Konzentration auf die Erhörung deines Gebetes. Also wenn du was betest und du glaubst daran, dann hast du einen Glauben, dass das Gebet auch erhört wird. Also ich konzentriere mich, dass es passiert. Im Gegenzug der Zweifel. Der Zweifler betet und konzentriert sich darauf, dass das wahrscheinlich nicht erhört werden kann. Und dann sagt das Wort Gottes, dann passiert auch nichts. Das heißt, wenn du Gedanken hast, naja, bei mir, wenn ich bete, passiert nichts. Das ist ja klar, ich habe schon lange nicht mehr in der Bibel gelesen, ich war schon lange nicht mehr im Gottesdienst, wenn ich bete, da kommt nichts rüber. So darfst du oder sollst du auch nicht denken, weil Gott sagt, glaube mir, ich bin ein Gott, dem alles möglich ist. Und was wäre, wenn du heute nach Hause gehst mit der Überzeugung, wenn ich bete, dann passiert was. Wenn ich bete, oder was wäre, wenn mein Gebet erhört wird? Man kann sich immer entscheiden, möchte ich beten oder möchte ich nicht beten. Die Entscheidung trifft jeder täglich, muss ich sagen. Ich kann sagen, naja, es wird sich jetzt nichts ändern, da komme ich aus der Nummer nicht raus. Pech. Aber du kannst dich entscheiden, ja, ich bete. Und was wäre, wenn mein Gebet dann auch Veränderung schafft? Eine Situation hatte ich vor 2 Jahren, da war jemand wirklich sehr krank. Und ich habe dann gedacht gehabt, naja, ich bin müde, ich könnte jetzt heute Abend gemütlich vorm Fernseher sitzen und Füße hochlegen, wäre jetzt echt ein schöner Abend. Aber ich wusste in meinem Herzen, diese Person ist krank und es hat mich nicht losgelassen. Und dann habe ich gedacht, was wäre, wenn ich den Fernsehabend streiche und ich bete. Und nachher passiert was. Dann bin ich Teil von der Gebetserhörung gewesen und Gott hat gewirkt. Oder vielleicht liegt es mir deswegen so auf dem Herzen, weil ich beten soll, weil ich es tun soll, weil ich Gott anflehen soll, dass sich da was ändert. Und ich möchte euch Mut machen. Was wir jetzt auch machen werden, um euch Mut zu machen, ich habe ein paar Frauen gebeten, hier vorzukommen. Und wenn in eurem Leben heute so eine Situation ist, wo du sagst, Herr, ich weiß es eigentlich gar nicht, wie ich jetzt da weiter damit umgehen soll. Ich möchte eine Veränderung. Und ich habe heute Morgen gehört, wenn ich zu dir komme, dann kann sich was verändern. Dann kommt vor, lasst mit euch beten und lasst Gott alle Möglichkeiten offen, dass er eingreifen kann. Amen.